Verbrechen der Vergangenheit. Ein Crime-Podcast von Geo Epoche und RTL Plus.
Ja, hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle da seid, hier beim Podcast von Geo Epoche über die dunkle Seite des Menschen und der Macht. Dieses Mal live im Universum Bremen. Das ist hier unsere Bühnenpremiere. Haben wir uns sehr darauf gefreut, sind aber auch ein bisschen aufgeregt. Genau, ja. Der Mann, der hier so eigentlich.
Da soll ich nicken an der Stelle, stimmt auch, kommt von Herzen. Ja.
Genau, ja. Jens Rainer Berg, mein Kollege, wir arbeiten beide bei Geo Epoche. Ja, Jens Rainer, für dich ist das hier eigentlich ein Heimspiel.
Stimmt, ich bin gebürtiger Bremer.
Ja,
aber das heißt noch nichts.
Nee. Ne? Ja. Also ein bisschen aufgeregt sind wir, aber wir haben zum Glück ja einen Profi an unserer Seite, einen Bühnenprofi, Peter Kämpfe. Wir freuen uns sehr, dass er da ist. Peter ist seit Anfang an die Stimme von Verbrechen der Vergangenheit und das freut uns sehr. Wichtiger Teil unseres Podcasts. Und jetzt wollen wir mal gucken, was schauen wir uns heute an, Jens Rainer? Worüber sprechen wir? Über Tempotaschentücher, glaube ich.
Genau, heute sprechen wir mal etwas anders als sonst über Tempotaschentücher, über Tesafilm,
die Föhn. Ja, oder auch übers Kärchern. Sehr befriedigende Tätigkeit übrigens, finde ich persönlich.
Genau.
Das ist jetzt hier ein bisschen wie in der Schule. Merkt ihr schon, welcher Wortgattung sind wir wohl auf der Spur?
Ich habe natürlich recherchiert, man nennt das Deonym, wenn ein Eigenname oder ein Markenname zum neuen Begriff für ein ganzes Phänomen wird.
Ja, und ein Deonym wiederum, das kann man dann auch wieder einordnen, das ist ein Appellativ, ein Gattungsname, das habe ich nachgeschaut.
Genau, und damit das nicht zum Grammatik-Podcast aus Versehen wird und bevor ihr jetzt schon vielleicht abschaltet, noch ein paar Beispiele. Pampers für Windeln, okay. Labello für Lippenpflegestift. Sandwich ist auch so ein Wort, so ein Deonym, benannt nach dem Earl of Sandwich, der sich offenbar Stullen für seinen Spielenachmittag hat schmieren lassen und die wurden dann nach ihm benannt. Und ein solches Deonym ist Gegenstand unserer heutigen Folge. Es geht um Casanova und der ist ein Deonym für Verführer, Frauenheld, voller Name Giacomo Girolamo Casanova und da oben seht ihr ihn in jungen Jahren.
Genau, also da seht ihr ihn. Das mit dem Frauenheld ordnen wir später noch etwas ein. Aber ja, wir kümmern uns um einen echten Haushaltnamen, eine Ikone. Ein Mann, der es tatsächlich geschafft hat, ja in unsere Sprache einzugehen. Wir wollen schauen, was steckt dahinter, hinter diesem Namen. Und dann klärt sich vielleicht auch, warum gerade Katzenfans eine besondere Casanova-Obsession zu hegen scheinen. Ich habe bei der Vorbereitung auf diese Folge, kam mir irgendwie der Name Casanova für einen Kater in den Sinn. Der muss mir mal über den Weg gelaufen sein. Ich habe da mal auf diesen Anfangsverdacht ein bisschen gegoogelt. Es werden im Netz nicht nur Kater namens Casanova angeboten. Es gibt da zum Beispiel auch den, ich schaue jetzt hier mal genau hin, Tierschutzverein Katzenhilfe Casanova Karlsruhe e.V. Hat mir sehr gut gefallen. Es gibt Bücher, zum Beispiel Kater Casanova, die kuscheligsten Katzengeschichten. Und einen habe ich noch, den Kater Casanova, ein, ich zitiere aus der Produktbeschreibung, robustes Hundespielzeug aus zahnpflegendem Baumwolltau.
Ja, sehr komisch. Dabei kommen Katzen und Kater meines Wissens gar nicht vor in seinem Leben. Aber darum geht's heute. Casanovas Leben, das ist natürlich erstmal die Geschichte einer Person. Dann auch die Geschichte von Liebe. Das wäre unser Link zur Sonderausstellung hier im Universum. Wie ich gesehen habe, Thema Wissenschaft trifft Herzklopfen. Irgendwie geht es um Liebe jedenfalls. Zumindest ist es eine Geschichte von sehr ausschweifendem Begehren, wie wir später hören werden, und eben auch noch von sehr viel mehr. Und nicht zuletzt, und da kommen wir jetzt zu unserem eigentlichen Thema, auch von Verbrechen. Und zwar auf mehreren Ebenen. Das ist vielleicht nicht ganz so ersichtlich, aber auch darauf schauen wir. Wir haben also eine Geschichte von Glanz und Glitter einerseits, aber auch von Dunkelheit. Ein Drama mit Licht und mit Schatten.
Ja, und da müssen wir uns natürlich erstmal kurz orientieren, räumlich, wo dieses Drama stattfindet. Hauptschauplatz ist, viele ahnen es sicherlich, Venedig. Da wird Casanova am 2. April 1725 geboren.
Genau, Venezia. Damit könnten wir jetzt auch so ein Frage-Antwort-Spiel mit euch machen. Venezia, ein Mythos, auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall. Und auf jeden Fall wäre das auch schon ohne Casanova ein pralles Thema. Eine Stadt der Romantik, alle haben die Kanäle vor den Augen, die Gondeln, die Palazzi, die tollen Plätze. Das ist einfach ein Sehnsuchtsort, ein Ort voller Zauber.
Genau, für Menschenmassen jetzt ist inzwischen eher ein einziges Museum, für die Bewohnerinnen und Bewohner eher zweischneidig. Aber das ist nicht unser Thema. Wir reisen in die Vergangenheit und steigen jetzt ein in die Geschichte. In einem, wie könnte es anders sein, prächtigen Palazzo im Stadtteil San Marco um das Jahr 1750.
Genau. Und dafür überlassen wir jetzt Peter Kämpfe das Wort. Er liest heute Abend Passagen aus einer historischen Reportage, die unser Kollege Jörg-Uwe Albig für die Geo-Epoche-Ausgabe Venedig geschrieben hat. Ja, macht's euch bequem, schließt auch gern die Augen, wenn ihr möchtet. Die Zeitreise beginnt. Bitte, Peter.
Spiegel. Überall Spiegel. Sie bedecken Wände, Decken, Fußböden. Sie spiegeln die Kronleuchter, den weißen Marmorkamin mit den chinesischen Kacheln, die Damen und Herren in erregter Verschlingung zeigen. Sie spiegeln die Sofas, die perfekt passenden Armsessel, die Wandtäfelungen, die mit Goldstaub belegt sind oder mit Blumen und Arabesken bemalt. Sie spiegeln die Geheimtüren zur Ankleide und zum Boudoir, die Tür zum Water Closet nach neuester englischer Mode, spiegeln die drehbare Anrichte in der Wand, durch die ein unsichtbarer Diener das Liebesmahl reichen wird, das Wildbret, den Stör, die Trüffeln, die Austern. Dazu nichts als Burgunder und Champagner. Und sie spiegeln Casanova, der hier zur Verführung schreiten will. Eigens für diese Verführung hat er 5 Zimmer gemietet und die 100 Zechinen im Voraus gezahlt. Ich musste rasch handeln, denn mir gehörte kein Haus. 5-6 Stunden lang ist er in der Gondel durch das Viertel San Marco geglitten, auf der Suche nach dem geeigneten Ort für seine Inszenierung, hat Palazzo um Palazzo besichtigt und schließlich den vornehmsten und teuersten ausgewählt. Er hat bei der Putzmacherin Pantoffeln und eine Nachthaube mit doppelten Spitzen im Alençon-Stich gekauft und, um nichts dem Zufall zu überlassen, schon mal das komplette Diner vorgekostet. Die einsame Generalprobe war in voller Erfolg. So blieb noch Zeit für den Abend mit der Dame zusätzlich Sardellen und hartgekochte Eier zu bestellen. Dazu Obst und vor allem Eis. Außerdem bittere Orangen für den Punsch. Jetzt schaut Casanova in den Spiegel, bewundert seine blonde Perücke, seine braunen Augen, seine 1,87 Meter hohe Gestalt. Spiegel sind Brennglas des Lebens, Tapete dieser Rokoko-Zeit, Folie eines selbstverliebten Jahrhunderts, das nichts so schätzt wie den eigenen Anblick. Sie machen die Welt zum gerahmten Bild, zur glatten Unendlichkeit. Sie können täuschen und Wahrheiten sagen. Schon das Kind übt an ihnen, sich von außen zu sehen, mit dem Blick der Mutter, des Publikums, der Gesellschaft, deren Ansprüche es erfüllt. Auch Casanova ist ein artiges Kind dieser Gesellschaft, ihrer Eitelkeit, ihrer Bühnenlust, ihrer Leichtlebigkeit und ihres Wunderglaubens. Und so ist das, was Casanova in den Spiegeln sieht, nicht nur er selbst, sondern vielmehr seine Zeit, seine Welt, seine Stadt.
Ja, vielen Dank bis dahin. Ja, Jens Rainer, wir dröseln das jetzt mal ein bisschen auf, würde ich sagen. Seine Zeit, seine Welt, seine Stadt und fangen mit ihm an. Wer ist Casanova, also der Mensch hinter dem Deonym?
Genau, hinter dem Deonym. Gut gemerkt. Erstmal ganz kurz und ganz basic. Casanova wird also im April 1725 in der Calle della Commedia in Venedig geboren, also in der Straße der Komödie. Ziemlich passend, wie wir später sehen werden, wie sich ergeben wird. Als Sohn auch eines Schauspielers und einer Schauspielerin. Was bedeutet, er ist eigentlich ein Kind aus einfachen Verhältnissen, aus dem Volk, hat 5 Geschwister. Und er ist, das sagen die Quellen, eher kränklich, aber ziemlich schlau.
Ja, und auch ziemlich eitel, wie wir eben schon gehört haben. Aber gehen wir erstmal weiter weg von der Person, schauen auf die Zeit. Das ist ganz grob das 18. Jahrhundert.
Genau, eine Zeit von Veränderungen und Umbrüchen.
Ja, das kann man eigentlich fast von jedem Jahrhundert sagen. Ist eine beliebte Formulierung, aber hier stimmt es sicher, denn im 18. Jahrhundert, da schlägt Europa den Weg in die Moderne ein. Und das fängt ja in den Köpfen der Menschen an. Zuallererst, das spricht man auch, haben alle bestimmt schon mal gehört, vom Zeitalter der Aufklärung. Da wird das rationale Denken, die Vernunft zum Mittel der Wahl. Und da gibt es natürlich eine neue Begeisterung für Wissenschaft und Bildung. Also über einen Ort wie diesen hätten sich die Aufklärer sicherlich gefreut.
Genau, das Universum wäre ganz nach ihrem Geschmack gewesen. Aber nicht nur innerlich verändert sich die Welt, auch äußerlich ziemlich rasant. Denn jetzt beginnt zunächst in Anfängen die Industrialisierung. Die Dampfmaschine wird im 18. Jahrhundert erfunden, das Phänomen der Elektrizität erkundet und auch zum Beispiel die moderne Chemie ersonnen.
Ja, und dann ist politisch ja auch eine Menge los, da gerät einiges in Wallung.
Genau, von dem vorherrschenden System der ständisch organisierten Monarchie des Absolutismus, um es mal analytisch zu sagen, bewegt sich Europa allmählich zur bürgerlichen Gesellschaft mit mehr Freiheiten, mit mehr Einfluss eben des Bürgertums. Entweder durch erste Reformen innerhalb der Monarchien oder revolutionär wie in Frankreich. Da ist das Stichwort dann 1789.
Ja, genau. Französische Revolution kennt man auch. Und jetzt kommen wir zu Casanovas Stadt. Müssten wir jetzt da gleich sehen. Da ist sie. Eine sehr schöne Ansicht von Venedig.
Genau, Venedig. Sehr spezielle Stadt. Herausragend geradezu, nämlich eigentlich viel mehr als eine Stadt. Ist über Jahrhunderte selbst eine Großmacht und ein sehr wichtiger historischer Player.
Ja, aber die Anfänge dieser Stadt, die sind sehr bescheiden, denn das Ganze beginnt als Flüchtlingssiedlung. Und die entsteht, als Karl der Große, der Frankenkönig, um 800 nach Christus Italien erobert. Und in Norditalien wird dann ein Teil seines Imperiums. Und von den Bewohnern der Region, den Venetern, da ziehen jetzt viele, sind ja blutige und unruhige Zeiten, die ziehen sich in den Schutz der Lagune zurück oder einer Lagune an der Adria und da gibt es viele kleine Inseln, auf denen sie Häuser und Höfe bauen und so geht das Ganze los.
Genau, so geht das los und man muss als Nebeninfo noch wissen, dass dieser Küstenstreifen damals noch zum Byzantinischen Reich gehört.
Ja, das ist neben dem Frankreich die andere Großmacht der Zeit, das einstige Ostrom um die Metropole Konstantinopel, dazu hat Norditalien vorher gehört.
Genau, und Byzanz gibt den Bewohnern des neuen Ortes durch seine Oberhoheit nochmal so einen extra Schutz. Und ganz besonders wichtig ist aber die Lage dieser Siedlung, nämlich am Meer, ideal für den Handel. Und das genau machen die Bewohnerinnen und Bewohner von Venedig in den Anfangszeiten. Sie beginnen zu handeln, sie kaufen Waren, transportieren Waren, verkaufen sie wieder. Und das wird dann zur Grundlage eines rasanten Aufstiegs.
Ja, das geht wirklich rasant. Das passt hier. Erst wird dann nur mit Salz vor allen Dingen gehandelt in der Region und gut 100 Jahre später, da dominiert Venedig schon den gesamten Warenfluss in der Adria und dann nochmal ein bisschen später um das Jahr 1000 ist die Stadt dann schon dabei zur großen Handelsdrehscheibe zwischen Orient und Okzident, also zwischen Byzanz und dem westlichen Europa zu werden.
Ja, Venedig wird zur Fernhandelsmacht, zu einer sehr, sehr reichen Stadt, die es sich leisten kann, auch zum Schutz ihres Handels eine eigene Kriegsflotte aufzubauen. Sie produziert fast im Akkord Galeeren im Arsenale, dem Arsenal einer riesigen Werft, die irgendwann auch die größte Werft Europas sein wird.
Ja.
Die heute auch noch einem Stadtteil den Namen gibt.
Ja. Ja, und diese Flotte, diese Werft, die ist ja unglaublich bedeutend, weil dann da eine große Flotte gebaut wird, dank der dann Venedig auch bald physisch stark wächst, sein Territorium vergrößert.
Vergrößert sein Territorium. Entscheidend ist da 1204, da leitet ein venezianischer Doge, das ist das Staatsoberhaupt in Venedig, einen Kreuzzug Richtung Osten an, ins Heilige Land. Denkt man, denn der kommt dort nie an. Falsch abgebogen. Auf ganz absurde Weise, die zu erklären jetzt auch ein bisschen zu weit führen würde, kommen sie vom Weg ab und auch von ihrem Ziel ab und erobern eben nicht irgendeinen Ort im Heiligen Land, sondern die christliche Metropole Byzanz, also Konstantinopel, später Istanbul. Also auch den früheren Oberherrn Venedigs mit dem Ergebnis, dass Venedig 3/8 des byzantinischen Territoriums sich sichert und damit nun auch zur Kolonialmacht im östlichen Mittelmeer wird.
Ja, kriegt da eine riesige Fläche und da kommen noch andere Gebiete ja dazu, entlang des Mittelmeeres Richtung Osten, zum Beispiel Korfu, Kreta, Zypern auch. Und ja, das sind alles ideale Stützpunkte für den Handel.
Genau, und so geht es immer weiter voran. Dann schaltet Venedig in Italien Konkurrenten aus, die Städte Pisa und Genua zum Beispiel, erobert auch auf dem italienischen Festland noch Territorium. Und dann gibt es irgendwann dass die Festlandsbesitzung und das Meeresreich im östlichen Mittelmeer, das ist also die Gesamtspannweite von Venedig.
Ja, wenn man das mal auf den Punkt bringt, im 15. Jahrhundert, da ist Venedig auf dem Höhepunkt seiner Macht, absoluten Macht. Und jetzt schauen wir mal nach innen, wie die Stadt organisiert ist. Da ist Venedig ja auch was ganz Besonderes.
Ist was Besonderes, ist eine Republik und keine Monarchie, wie damals dann doch die meisten Staatswesen. Und das hängt eben auch mit den Anfängen als kleiner Stadtstaat zusammen. Venedigs offizieller Name lautet damals dann Serenissima Repubblica di San Marco, also übersetzt allerdurchlauchteste Republik von San Marco.
Genau, und damit ist nicht das Gemüse gemeint. San Marco, deshalb, weil das der Patron der Stadt ist, also der heilig gesprochene Evangelist Markus. Und ja, Serenissima, das ist quasi Venedigs Spitzname. Also wichtig ist aber zu sagen auf jeden Fall, dass Venedig eine Republik sein mag, aber das heißt nicht, dass es eine Demokratie ist. Denn in Venedig, da haben die Patrizier, die Stadtadeligen das Sagen. Das heißt, nur erwachsene, männliche Patrizier, die dürfen wählen und politische Ämter bekleiden. Und da reden wir von gerade mal 5% der Bevölkerung, das sind später dann sogar noch weniger, die damit politisch Einfluss nehmen können. Das ist also ein Closed Circle, in dem man auch ganz schwer reinkommt, wenn man noch nicht dazu gehört.
Und an der Spitze dieser Machtelite steht dann der Doge, das hatte ich schon gesagt, der Staatsoberhaupt. Er residiert in dem Palast da oben im Bild auf der eher rechten Seite. Sehr schön, steht auch jetzt noch in Venedig. Und unter diesem Dogen ästelt sich ein ziemlich kompliziertes Geflecht von Räten und Gremien, die sich gegenseitig unterstützen, gewählt werden, aber sich vor allen Dingen auch kontrollieren sollen. Ein komplizierter, habe ich gesagt, Staatsaufbau, der auch damals schon sehr, wie soll man sagen, bewundert wird von den Zeitgenossen.
Ja, also Venedig ragt da wirklich heraus und ist ein Schwergewicht in jeder Hinsicht fast. Und natürlich gibt es eine Menge Anekdoten und kleine Fakten, die damit zusammenhängen und ganz interessant sind.
Genau, zum Beispiel die Münzwährung Dukaten, die man auch jetzt noch kennt, im Mittelalter sehr begehrt und sehr verbreitet, kommt aus Venedig, heißt eigentlich Cecchino, das hattest du, glaube ich, auch schon vorgelesen, dass Casanova einige von ihnen investiert, weil das letzte Wort auf der Inschrift auf der Rückseite Ducatus ist, Herzogtum, heißen die Münzen bald nur noch auch per Spitznamen Dukaten.
Ja, Dukaten sind begehrt, aber was nicht so begehrt ist, ist eine andere Sache, die auch aus Venedig kommt, das ist der Pesterreger. Der kommt 1347 an Bord eines Schiffes aus Kaffa am Schwarzen Meer nach Venedig und verbreitet sich von dort aus dann ja rasant weiter. Die Folgen sind bekannt.
Genau, Venedig bringt Europa den schwarzen Tod oder ist das eins der wichtigsten Einfallstore. Aber Venedig bringt eben auch eine Innovation, um mit solchen Seuchen umzugehen. Für eine spätere Pestepidemie baut die Stadt nämlich die wohl erste Quarantänestation der Welt auf einer von diesen kleinen vorgelagerten Inseln.
Ja, und einen habe ich auch noch, eine Innovation. Der venezianische Senat, der verabschiedet im 15. Jahrhundert das erste Patentgesetz der Welt.
Ja, und ich habe auch noch ein eher freudloses First. Und zwar 1516 weist der Senat jüdischen Flüchtlingen ein bewachtes Quartier im Viertel Canareggio zu, das bald Ghetto genannt wird, möglicherweise nach dem italienischen Wort für Gießerei, das nämlich eben Ghetto ist, weil ganz in der Nähe wohl so ein Betrieb liegt. Das heißt, in Venedig entsteht wohl auch das erste jüdische Ghetto der Geschichte.
Ja. Jetzt müssen wir mal wieder zurück zu Casanova, mal vorspulen in seine Zeit. Ihr hört gleich, wie sich die Einwohnerschaft von Venedig im 18. Jahrhundert im Glanz historischer Größe sonnt. Dazu gehört natürlich der legendäre Karneval und wir erfahren sehr spannend, mit wem Casanova da eigentlich in San Marco verabredet ist. Peter, du bist dran.
Ja, bei all den Problemen machen die Venezianer eins am allerliebsten. Sie inszenieren sich nämlich selbst in den Cafés wie dem Quadro oder dem Venezia Triunfante auf dem Markusplatz. Überall große Oper, der Dauergesang der Krämer, der Handwerker, der Gondelfahrer, die Rezitative der Geschichtenerzähler, die Tremoli der Prediger, die Trommelwirbel, die an den Ständen der Zahnreißer das Schreien der Patienten übertönen. Überall Gala. Die ausladenden Krinolinen, die nur knapp durch die engen Gassen passen. Die grandios aufgebauschten, bunt dekorierten Perücken, welche die Haartürme Resteuropas klar überragen. Der Alltag ist nur Probe für den Höhepunkt der Saison, den Karneval, der fast das halbe Jahr über dauert. Von Oktober bis Aschermittwoch, unterbrochen nur von einer neuntägigen Pause vor Weihnachten, tragen die Feiernden ihre Masken, die die Kluft zwischen Patriziern und Volk verwischen. Sie verstecken und entblößen sich unter dem zweiten Gesicht. Sie sitzen mit ihren Vogelnasen auch bei der Dogenwahl, beim Einzug des Patriarchen, selbst in der Kirche. Und während der restlichen Zeit, beim Fest der heiligen Martha im Juli zum Himmelfahrtstag oder einem anderen der 50 Feste in Venedigs Kalender, machen sie Bella Figura, taumeln auf illuminierten Gondeln durch die Nächte, tanzen auf der Giudecca di Furlana. Doch Casanova ist der Alltag, die Welt der kleinen Leute, der er entstammt, ein Gräuel. Er träumt von Größe. Er will zu denen gehören, die er geblendet bestaunt, zu den Nobili, den Patriziern, die nur 3.500 der 140.000 Einwohner Venedigs ausmachen. Zwar ist er selbst armer Leute Kind, doch seine Bildung erhebt ihn über die Lohnarbeit, die vom Pöbel ausgeübt wird. Mit 9 Jahren ist er an der Universität Padua immatrikuliert worden. Mit 16 Jahren hat er die 4 niederen geistlichen Weihen erhalten und mit 17 den Grad des Doktors beider Rechte. Aber sein Leben lang muss er um Beifall kämpfen, um Zugehörigkeit, um Anerkennung durch die Anerkannten. Ich wollte mich nicht aufdrängen, wird er zum Ende seiner Tage bekennen, doch ich wollte eine Rolle spielen. Die Elite ist eine Festung für einen jungen Mann, der weder Geld besitzt, noch das geringste Selbstvertrauen. Eine Festung, die Casanova wütend berennt. Ziellose Monate hat er in niederen Diensten eines Galeerendirektors auf Korfu verbracht, eines Bischofs in Kalabrien, eines Kardinals in Rom. Er hat sich als Violinist im Teatro San Samuele durchgeschlagen, ist nachts vor Langeweile mit den Kollegen durch Weinschenken und Bordelle gestreift, hat Huren um ihren Lohn und Bürger um ihren Schlaf gebracht. Es war eine Herde verzweifelter Raudis, die da Gondeln losband und Denkmäler umstürzte, Sturmglocken bei Windstille läutete und für Kerngesunde den Priester zur letzten Ölung bestellte. Doch eines Tages, am 21. April 1746, hat sich sein Schicksal gefügt. Der ehrwürdige Senator Matteo Bragadin, dem er zufällig bei einem Schlaganfall zur Seite stand, hat den 21-jährigen Tunichtgut an Sohnes Statt angenommen. Wer immer du seist, hat er gesagt, ich verdanke dir mein Leben. Dafür verdankt Casanova dem Patrizier jetzt Kost und Logis, einen Diener, eine Gondel, 10 Dukaten monatliches Taschengeld und das Versprechen lebenslanger Fürsorge. Das, frohlockt Casanova, ist die ganze Geschichte meiner Metamorphose und der glücklichen Zeit, in der ich vom schäbigen Stand eines Geigenspielers zu dem eines vornehmen Herrn aufstieg. Vornehm steht er nun am Denkmal Bartolomeo Colleonis, des großen Heerführers der Renaissance, und wartet auf seine schöne Nonne. Die Nacht ist kalt, aber windstill, und Casanova genießt die Vorfreude auf sein Rendezvous. Der steinerne Haudegen schaut grimmig in die Ferne, sein Ross hebt den Huf bereit für ungeschlagene Schlachten, doch Casanova würdigt ihn keines Blickes, denn die Tage Colleonis sind lange vorbei. Längst ist die Serenissima keine Macht mehr.
Vielen Dank. Ja, also das Rendezvous steht unmittelbar bevor, aber wir lassen es leider jetzt trotzdem erstmal noch mal kurz aus den Augen.
Schade.
Ja, gleich geht's weiter. Wir schauen einmal jetzt, wie es um Venedig steht. Ganz am Anfang klang es ja schon an, nicht ganz am Ende eben dieser Passage, entschuldigt. Es ist vorbei mit dem Supermachtstatus.
Genau. Wir haben jetzt den wahnsinnigen Aufstieg gehabt. Jetzt ist inzwischen das Gegenteil passiert, nämlich der schleichende Abstieg. Eine Talfahrt, die eigentlich kurz nach dem Höhepunkt im 15. Jahrhundert beginnt schon und die auch mit Kolumbus zu tun hat.
Genau, mit Kolumbus und anderen Entdeckern, die neue Seewege entdecken. Damit verlagern sich um 1500 die internationalen Handelsströme ja auf die atlantischen Routen. Und das schadet natürlich ganz besonders Venedig, weil es ja so sehr vom Mittelmeerhandel profitiert hat. Außerdem gibt es da jetzt noch die Osmanen, die expandieren und jagen Venedig von Osten aus immer mehr Territorien ab. Und dann kommt noch dazu, dass auf dem italienischen Festland eine Koalition aus mehreren europäischen Mächten Venedig auch noch das Leben dort schwer macht. Also es gibt Druck von allen Seiten.
Es gibt Druck von allen Seiten und eigentlich müsste sich Venedig jetzt irgendwie anders aufstellen. Die Elite der Stadt zeigt sich aber leider erstaunlich reformunfähig, auch ängstlich geradezu. Es fehlt an Ideen, schlicht auch dann irgendwann an Ressourcen, um effektiv gegenzusteuern. Bald hat die Serenissima nicht mehr das Militär, um konkurrenzfähig mithalten zu können.
Genau, und also weil der Handel einbricht, das tut er jetzt, verarmt dann eben ein Großteil dieser Elite.
Genau, ein Aspekt dieser Finanzschwäche ist, dass das Patriziat absinkt. Es entsteht, was man ein Patrizierproletariat nennt. Und das ist besonders problematisch, weil viele Staatsämter in Venedig eigentlich nur mit dem nötigen Finanzpolster zu meistern sind. Es gibt dafür kein volles Gehalt. Wer also Vermögen hat, der kann sich so ein Amt eigentlich nur leisten, weil man als Verwaltungschef oder auch Diplomat der Stadt repräsentieren muss. Und das kann man nicht von dem Gehalt stemmen.
Ja, jetzt könnte man ja meinen, dass Venedig vielleicht eine neue Chance bekommt, als die Industrialisierung beginnt in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, aber daraus wird nichts.
Daraus wird nichts. Venedig ist zwar anfangs zum Beispiel groß in der Wollproduktion, aber im Vergleich zu anderen Regionen, die jetzt richtig Gas geben, ist das auch eher mau. Und irgendwann konzentriert man sich dann eher auf die Landwirtschaft. Und das ist nun wirklich das Gegenteil der Zukunftsbranche.
Ja, aber festhalten müssen wir, hungern müssen die Venezianer auch nicht.
Die müssen auch nicht hungern. Wir reden auch nicht von krassem Verfall, sondern von einem schleichenden, habe ich schon gesagt. Das läuft alles über einen sehr langen Zeitraum ab. Und Venedig bleibt trotz allem weiter auch ein ziemlich stabiles Staatswesen. Und diese Stabilität, die Stadt hat, verdankt sie auch einem Ort, um den sich sehr finstere Mythen ranken.
Ja, jetzt wird es endlich ein bisschen düster und geheimnisvoll. Da schauen wir jetzt mal genauer hin und zoomen dafür in einen Raum im dritten OG des Dogenpalastes, den man da jetzt, glaube ich, nicht mehr sieht. Dieser Raum, der ist von außen kaum einsehbar, sehr abgeschirmt. Denn hier tagt, Jens Reiner, der sogenannte Rat der Zehn. Das klingt edel und ehrenwert, dieser Name. Aber die Aktionen, die dort beschlossen werden, die sind es absolut nicht.
Die sind es nicht. Die Männer vom Rat der Zehn leiten nämlich Venedigs Geheimdienst, sein Geheimtribunal. Eher die Leute fürs Dreckige, wenn auch in feinstem Gewand. Sie sind die obersten Ankläger und gleichzeitig obersten Richter der Metropole, die ein bisschen so wie eine Spinne ihre Fäden zusammenhalten. In dem von dir eben beschriebenen Raum im Dogenpalast werden Berichte von Botschaftern und Händlern aus aller Welt ausgewertet, kommen genauso Meldungen von Spitzeln aus den Gassen der Stadt herein. Es werden Haftbefehle ausgestellt, verschlüsselte Nachrichten dechiffriert, Verdächtige verhört, Auftragsmörder ausgesandt. Es entsteht mit diesem Rat der Zehn so eine Art Staatssicherheit, also eine mediterrane Stasi, mit der übrigens, Spoiler schon mal, Casanova dann später auch nochmal in Kontakt
gerät. Genau. Jetzt kommen wir also, oder werden wir dem Namen unseres Podcasts langsam gerecht. Ganz kurz schauen wir einmal, wie entstanden ist dieser Rat der Zehn.
Ganz kurz, das passiert um 1310, gehen wir jetzt wieder ein Stück zurück. Da gibt es eine Verschwörung von Patriziern, die den amtierenden Dogen töten wollen und einen der Iren als Alleinherrscher einsetzen wollen. Das Komplott scheitert zwar, aber damit sich sowas nicht wiederholt, wird dieser Rat zum Schutz des Staates eingesetzt.
Ja, aber wie man weiß, geheime Organe, die können sich leicht verselbstständigen. Die
können sich verselbstständigen, das ist hier auch so, denn der Rat definiert selbst, wer eine Gefahr, wer ein Hochverräter ist, weitet seine Kompetenzen eigenmächtig aus, verfolgt bald im Prinzip jede Art von Verbrechen.
Ja, und in der Stadt ist dieses Amt wirklich sehr gefürchtet, weil diese Effizienz des Amtes, der Rat der Zehn, der lässt Verdächtige von der Straße weg einfach inhaftieren, Beschuldigte foltern und ohne öffentliches Verfahren bestrafen oder auch gleich ermorden. Das heißt, da geht die Angst um in der Lagunenstadt, da herrscht Misstrauen.
Genau, und diese Angst speist sich dann irgendwann selbst, denn sein Futter bekommt der Rat nicht zuletzt durch anonyme Denunziationen, zu denen die Bürger ganz aktiv aufgefordert werden. Dafür gibt es eigens so Briefkästen, die eingerichtet werden, das sind so Löwenmäuler. Und die Beschuldigungen, die da eingehen, werden jeden Tag von dem Rat in einem Raum neben dem Sitzungssaal gelesen und ausgewertet, passenderweise unter Bildern des niederländischen Malers Hieronymus Bosch, die da hängen und die apokalyptische Szenen zeigen. Folterszenen, brennende Städte, Monster, Fratzen.
Ja, also schreckliche Bilder, vielleicht soll das zum harten Durchgreifen motivieren.
Genau, das soll motivieren und der Staatsapparat greift auch hart durch. Berüchtigt sind die Bleikammern, die sogenannten Pjombi, die unter den bleigedeckten Dächern des Dogenpalastes liegen, in denen die Inhaftierten einfach so dahin vegetieren. 1610 werden dann nochmal zusätzliche Gefängnisse gebaut, in denen die Denunzierten verschwinden mit fensterlosen Zellen und Eingängen, durch die man nur eigentlich reinrobben kann.
Ja, und die Brücke, die von vom Dogenpalast zu den neuen Gefängnissen führt, die bekommt nicht zufällig später ja den Namen Seufzerbrücke, kennt man auch aus Reiseführern und so weiter. Das ist übrigens eine Erfindung der Romantik, dieser Name. Und wenn wir da schon mal sind, das Bild, das wir da gerade sehen, das ist Venedig im Mondlicht, wie man sieht. Das stammt auch von einem Romantiker, nämlich von Friedrich Nerli. Das ist ein gebürtiger Erfurter, der sich 1835 in Venedig niedergelassen hat. Und die Nacht, deshalb fanden wir das Bild ganz passend, ja, ist tatsächlich die Zeit, in der die Häscher vom Rat der Zehn bevorzugt unterwegs sind. Aber Jens Reiner, auch dieser düstere, so schreckliche, gnadenlose Apparat, der kann den Niedergang Venedigs nicht aufhalten.
Kann er nicht, haben wir schon angedeutet. Politisch und wirtschaftlich zumindest ist Venedig im 18. Jahrhundert, also in Casanovas Zeit, eigentlich nur noch ein Nebendarsteller. Aber es startet jetzt eine neue Karriere, wird quasi zu einem Freizeitpark mit Niveau.
Genau. Venedig wird jetzt ein Anziehungspunkt für Menschen, die auf der Suche nach Zerstreuung sind, nach Kultur, nach Spaß in jeder Hinsicht. Vorhin war ja schon vom Karneval die Rede. Venedig ist aber natürlich auch eine Hochburg für Theater und Musik mit internationalem Ruf. Den Namen Antonio Vivaldi hat vermutlich jeder und jede hier schon mal gehört. Der ist sowas wie der Hauskomponist der Venezianer. Und natürlich ist Venedig ein Hotspot der Oper. Also 1300 Opernaufführungen gibt es im 18. Jahrhundert in der Stadt, haben wir mal nachgeschaut. Jeder einzelne davon wird ein Spektakel gewesen sein.
Genau, und dann sind da noch die Maler. In der Renaissance gab es schon den großen Tizian, den Namen kennt man vielleicht auch. Jetzt gibt es noch mal eine Blüte, verbunden vor allen Dingen mit dem Namen Tiepolo, der in Venedig geboren ist und Barock und Rokoko prägt. Und zusätzlich entsteht noch eine relativ neue Kunstform, gemalte Postkarten eigentlich, von Künstlern wie Antonio Canal.
So ein schöner Name. Passender geht's nicht, wenn man als Maler in der Stadt der Kanäle arbeitet.
Genau, und das Witzige ist, dass er nicht Canal genannt wird, sondern auch Canaletto, also kleiner Canal, um ihn von seinem ebenfalls malenden Vater zu unterscheiden. Und dieser Canaletto ist besonders innovativ, spezialisiert sich auf dieses neue Genre, nämlich Stadtansichten. Nimmt eigentlich die Hintergründe von früheren Gemälden als Hauptsujet. Und das ist natürlich das perfekte Genre für eine Stadt, die jetzt beginnt, vom Tourismus zu leben. Denn die Leute, die in die Stadt kommen, die Besucher, die nehmen sich gern so ein Erinnerungsstück, bildliches Erinnerungsstück mit nach Hause.
Genau, Venedig setzt jetzt voll auf Tourismus. Und die Menschen, die da kommen, das sind meist Reisende, die sich auf der sogenannten Grand Tour befinden. Das ist noch so ein Phänomen, das gerade im 18. Jahrhundert sehr verbreitet ist. Es gehört jetzt zum guten Ton sozusagen im europäischen Adel und auch unter Bürgerlichen, die das nötige Kleingeld haben, ausgedehnte Bildungs- und Erbauungsreisen zu den kulturellen Hotspots sozusagen Europas zu unternehmen. Ja, das heißt in Venedig, da spazieren jetzt jedes Jahr Zehntausende Menschen in die Stadt rein oder fahren rein mit dem Reiseführer unterm Arm.
Und auch Goethe macht im 18. Jahrhundert eine solche Reise und schreibt über Venedig, zitiere das jetzt mal ein bisschen länger, wenn auch ihre Lagunen sich nach und nach ausfüllen, böse Dünste über dem Sumpf schweben, ihr Handel geschwächt, ihre Macht gesunken ist, so wird die Anlage der Republik und ihr Wesen nicht einen Augenblick weniger ehrwürdig sein.
Ja, auch Goethe verfällt dem Zauber Venedigs, aber er stört sich ja offenbar an ihrem Geruch, das klang an, und er findet sie, glaube ich, auch vermüllt. Jedenfalls habe ich das so gedeutet, was er da in sein Tagebuch über die Venezianer schreibt. Ich zitiere: Du lieber Gott, wenn sie ihre Stadt nur reinlicher hielten.
Ja, also fassen wir zusammen. Venedig ist ein bisschen dreckig, aber vor allen Dingen keine Großmacht mehr. Und jetzt eher ein großer Spaß, eine Theaterbühne auf eine Art auch. Und damit sind wir jetzt wieder bei Casanova, der wartet auf seine Nonne. Jetzt geht's weiter. Und das tut er passend zu dieser Stadt verkleidet. Und jetzt eine kleine Triggerwarnung. Jetzt wird es Casanova-mäßig anzüglich.
Auch Casanova trägt eine Maske. Und die finstere Gestalt, die sich jetzt in einer zweirudrigen Gondel dem Wartenden nähert, ebenfalls. Der Fremde steigt aus und schreitet bedrohlich auf das Standbild zu. Er umkurvt die Statue und streckt eine Frauenhand aus, die Casanovas Unbehagen fortwischt. Ich erkannte meinen als Mann verkleideten Engel. Eingehakt, ohne ein Wort zu sprechen, überquert Casanova mit der Nonne den Markusplatz. Sie betreten das Haus, wenige Schritte hinter dem Teatro San Moise. Die Nonne ist entzückt von der Bühne, die Casanova so trefflich eingerichtet hat. Verliebt betrachtet sie sich in dem Spiegelkabinett, das sich von 100 Seiten gleichzeitig zeigt, beglänzt von zahllosen Kerzen. Es stört Casanova nicht, dass seine Schöne bereits einen anderen Geliebten hat. Er bewundert vielmehr ihr Kostüm, das der Rivale offenbar bezahlt hat. Die rosenfarbene, mit Goldplättchen übersäte Jacke aus kurzgeschorenem Samt, ihre reich bestickte Weste, ihren Umhang aus schwarzer Seidenspitze. Er bestaunt ihre Hosen aus schwarzem Atlas, ihre Brillantohrringe, ihren Solitär am kleinen Finger. Jetzt erst verschwindet sie, um die Maske abzulegen, kehrt nach einer Viertelstunde zurück. Die Haare, hinter dem Kopf zurückgebunden, fallen in langem Schweif bis zu den Kniekehlen. Die Schläfenlocken rollen über die Wangen. Und Casanova ist vor Andacht dem Umsinken nahe. Nach dem Abendessen und dem Punsch drängt der Verführer zur Tat. Im Schlafzimmer von 12 flackernden Kerzen erleuchtet, fliegt er endlich vor Liebe glühend in ihre heißen Arme. Schreibt er so. Seine Bilanz, die er mit peniblem Stolz notiert: 7 Stunden. Dazu eine ungeahnte Vielfalt an Seufzern, Verzückungen, Ausbrüchen und Sinnesempfindungen. 2 Tage später beobachtet er, wie die Gondel des französischen Gesandten François Joaquin de Pierre de Berny am Kloster anlegt. Eine maskierte Gestalt steigt aus und geht auf die Pforte zu. Casanova zweifelt nicht. Der geheimnisvolle Freund seiner Nonne ist der Botschafter selbst. Casanova kehrt in die Stadt zurück, höchst befriedigt über die Entdeckung. Dass seine Gespielin die Geliebte eines so bedeutenden Herrn ist, macht sie ihm umso wertvoller. Denn Casanova imitiert nicht nur die Sitten und den Geschmack der Schicht, die er bewundert, sondern auch deren Wünsche. Was die Reichen und Mächtigen begehren, die er nachahmt, das setzt auch er sich in den Kopf. Wie fast alle Libertins, so wird sein moderner Biograf Luigi Baccolo schreiben, ist er ein Konformist, der sich mehr von den herrschenden Ideen als von seiner eigenen Fantasie inspirieren lässt. Casanova ist entzückt, dass der illustre Nebenbuhler ihm für das nächste Liebesspiel mit der Nonne sogar die eigene Villa zur Verfügung stellt. Er ist begeistert von den anregenden Gemälden an den Wänden, von den Folianten voller lasziver Stiche. Und mit frivolem Schauder guttiert er die Nonnentracht, in der seine Geliebte ihm jetzt entgegentritt. Mein Engel, Lass mich dir auf der Stelle huldigen. Dein Wille geschehe, haucht die Dame in perfektem Latein und lässt sich auf das Sofa fallen. Am Weihnachtsabend steckt sie Casanova einen Brief zu. Ihr vornehmer Freund habe darauf bestanden, die Liebesfeiern in seiner Villa von einer Geheimkammer aus zu beobachten. Dort haben nämlich die Wände Augen durch geschnitzte Blumen getarnt. Auch zu Silvester werde er wieder zur Stelle sein, um die Lust seiner Freundin zu belauschen, ob Casanova etwas dagegen habe. Casanova ist alles andere als empört. Im Gegenteil, er fühlt sich geschmeichelt. Er, der gelernte Geiger, ist schließlich ein Virtuose, der seine Griffe beherrscht. Wie sollte ich, statt mich zu schämen, dabei nicht stolz sein? Kann der Mann über seinen eigenen Ruhm erröten? Denn auch die Liebe ist zur Mitte des 18. Jahrhunderts ein Schauspiel, ein süßer Betrug, in dem es keine Opfer gibt. Man verliebt sich so beiläufig, wie man Macaroni bestellt, fordert einander zum Sex auf wie zum Menuett. Seitensprünge sind Pflicht. Ein Ehemann ohne Mätresse und eine Ehefrau ohne Liebhaber, traurige Versager. Ein Herr, der es wagt, mit seiner eigenen Gattin auf der Plaza zu promenieren, macht sich zur Witzfigur. Die Abgründe zwischen den Geschlechtern, in die sich Trage stürzen ließe, sind eingeebnet. Herren wie Damen prunken mit Schmuck, Puder, Rouge. Eifersucht ist, wie es Venedigs Theaterkönig Goldoni formuliert, eine ordinäre und veraltete Leidenschaft. Und die 10.000 Huren, die von der Obrigkeit unbehelligt zum Karneval die Gassen durchstreifen, ein Sträußchen hinter dem Ohr, sind zugkräftiger Bestandteil venezianischer Folklore. Eheliche Pflichten überlassen die Gatten bereitwillig dem Nebenbuhler und die tägliche Fürsorge dem Cicisbeo, einem jungen Kavalier aus gutem Haus, dem es gefällt, seiner Herrin Tag und Nacht ohne Gegenleistung zu Diensten zu sein. Er folgt ihr wie ein Schatten, berät sie bei ihren mehrstündigen Friseursitzungen, bei der Wahl von Handtäschchen und Parfum, begleitet ihre Sänfte, versorgt auch das Hündchen, bringt ihr morgens Schokolade und die ersten Besucher ans Bett, leistet ihr Gesellschaft bei der Morgentoilette. Die Gesellschaft diskutiert erotische Leistungen wie Theaterpremieren. Und so fühlt sich auch Casanova seinem Publikum verpflichtet, ohne es zu kennen. Sei gewiss, antwortet er also seiner Geliebten, dass ich meine Rolle mit Vollendung spielen werde. Und er legt sich ins Zeug. Er macht den Silvesterabend zu einer Galavorstellung. Vor dem Auftritt schlürft er das Weiße von 6 frischen Eiern, denn sollte er versagen, würde ich mir eine Kugel durch den Kopf jagen. Seine Geliebte trägt ein gestepptes himmelblaues Gewand, brillant Knöpfe an den Ohren und auf den Wangen viel Rouge nach Art der Versailler Hofdamen, das Erregung vorspiegeln soll. Mitten im Gefecht zieht sie sich um, trägt nun ein goldbesticktes Hausgewand aus indischem Musselin und eine Nachthaube, die einer Königin würdig ist. Casanova wickelt ein Baumwolltuch als Turban um seinen Kopf, was ihm das furchterregende Aussehen eines asiatischen Despoten in seinem Serai verleiht und bezwingt seine Sultanin nach allen Regeln der Kunst. Der Botschafter, das Auge ans Wandloch gepresst, kommt ohne Zweifel auf seine Kosten. Das Paar exerziert Stellungen, die der Renaissance-Pornograf Pietro Aretino empfiehlt, würzt sie mit anmutigen Variationen, umschmeichelt einander mit improvisierten Versen. Der Reigen der Figuren, die Kerze, das Andreaskreuz, die Promenade, mag sich jeder von ihnen vorstellen, darunter was er mag, dauert bis zum Morgen. Zwischen den Akten stellen sie sich vor dem großen Wandspiegel in Positur. Bei der Bewunderung unserer schönen Spiegelbilder überkam uns die Lust sie zu besitzen. Tage später, bei einem gemeinsamen Abendessen, spart der Botschafter nicht mit Beifall. Er werde den Könner, verspricht er, beim Hof von Versailles einführen.
Danke, Peter. Ja, jetzt sind wir beim Eingemachten, würde ich sagen. Also, bei zumindest dem Klischee nach Casanovas Kernkompetenzen.
Genau.
Wenn man das mal so nennen darf.
Genau, so kennt man ihn. Die Vorstellung, früher war sexuell alles verklemmter, ist damit eindeutig als Trugschluss
abgeräumt.
Tatsächlich war, wie du ja auch schon gelesen hast, das 18. Jahrhundert wohl ein besonders freizügiges, insbesondere in den besseren Kreisen. Und wir haben jetzt hier oben ein Bild von Tiepolo, den wir vorhin schon angesprochen haben. Das ist unser Symbolbild für das Anbahnen von Zweisamkeit. Ja.
Ja, also hast du gesagt, sehr freizügiges Jahrhundert, aber Casanova, der sticht da eben noch mal richtig hervor mit seinen sexuellen und amorösen Eskapaden. In seiner Autobiografie, auf die kommen wir nachher noch mal zu sprechen, da schreibt er über etwa 120 Frauen, mit denen er Sex hatte. Also er war das, was man früher vielleicht einfach so als Frauenheld bezeichnet hat, was man aber spätestens nach den MeToo-Debatten aber auch überhaupt sicherlich hinterfragen muss. Und tatsächlich gibt es ja seit einigen Jahren Forscherinnen und Forscher, die da etwas genauer und kritischer hingeschaut haben.
Ja, und da kommt dann eben auch zutiefst Fragwürdiges zutage. Schon was Casanova selbst in seinen Memoiren schreibt, muss man teilweise als klare und heftige Grenzüberschreitung fassen. Zu lesen ist etwa, davon hören wir gleich auch noch in einem nächsten Abschnitt, von Vergewaltigungsfantasien. Aber es wird auch konkreter. An anderer Stelle schreibt er über eine Frau, die ihm vorwirft, ihre Tochter missbraucht und geschlagen zu haben. Er weist den Vergewaltigungsvorwurf zwar zurück. Seine Antwort, die er auch in der Autobiografie komplett zitiert, lässt aber tief blicken. Er habe das Mädchen mit einem Besenstiel geschlagen, weil es nicht kooperiert habe, nachdem er der Mutter für Sex mit der Tochter Geld gegeben hat.
Ja, und es wird ja auch noch heftiger. In diesem Fall, den du geschildert hast, da ist das Alter der Tochter unbekannt. Aber es tauchen auch Geschichten auf, in denen Casanovas Geschlechtspartnerin 12-jährige Mädchen sind, die von ihren Eltern letztlich prostituiert werden.
Ja, und auf einer Reise nach Russland kauft er sich eine 13-jährige Leibeigene, also faktisch eine Sklavin, die wohl ausdrücklich zum Sex angeboten wird. Casanova nennt sie Saire, betont, dass er sie nicht wie eine Sklavin behandeln würde und dass sie sich ihm auch selbstbewusst nähern würde, aber Verklärung und Bagatellisierung kann man da wirklich in jeder Zeile lesen.
Ja, das sind harte Geschichten von sexueller Ausbeutung, Pädophilie nach heutiger Begrifflichkeit. Und auch wenn man die Sachen immer etwas oder ja eigentlich immer in den Zeitkontext einordnen muss, ist nach Meinung aus der Forschung vieles an Casanovas Verhalten missbräuchlich und auch nach damaligen Maßstäben wirklich verstörend.
Eindeutig, und selbst die vermeintlich freiwilligen Beziehungen zu erwachsenen Frauen sind auch häufig durch ein Machtungleichgewicht geprägt, zugunsten Casanovas, zu Ungunsten der Frauen. Er operiert auch sehr oft mit falschen Versprechungen, mit Manipulationen.
Ja, und die große Frage, die man sich jetzt ja ehrlicherweise stellen muss, ist, ob er nicht im Endeffekt ein Vergewaltiger war.
Genau, das wird dann provokant auch häufig gemacht. Und auch nicht ohne Grund. Wir versuchen aber ja immer, der Podcast nicht fürs ganz platte Schwarz-Weiß zu sein, sondern für die spannenden Grautöne. Und Geschichte ist kompliziert, ambivalent. Wir wollen hier nichts entschuldigen oder verharmlosen. Auf keinen Fall. Aber es gibt eben auch eine andere Seite.
Ja, schwer vorstellbar, aber auch die wird in den Quellen sichtbar.
Genau, denn bei aller rücksichtslosen Egomanie beschreibt Casanova genauso auch Begegnungen, bei denen es ihnen offenbar ernsthaft um gegenseitige und geteilte Freude geht. Die ideale Beziehung, das kann man rauslesen, auch wenn die bei ihm alle sehr kurz waren, ist für ihn wohl eine, die auf gegenseitiger Zustimmung beruht. Und es geht sogar noch weiter. Manchmal schildert er, wie seine sexuellen Treffen, die, das ist jetzt ein Zitat, Seelen und den Geist der Beteiligten verbinden. An einer Stelle erzählt er von einer Nacht mit zwei Frauen und schreibt, alle drei waren zu einem einzigen Geschlecht geworden.
Der genderfluide Casanova, das ist auch interessant.
Genau, das klingt jetzt auf einmal sehr modern. Und auch sonst in seinen Memoiren, wir hatten da schon Anklänge, gibt es Fälle von Crossdressing. Viele seiner Liebhaberinnen sind bisexuell. Er beschreibt auch eigene sexuelle Erfahrungen mit Männern. Da ist also trotz dieser Heftigkeiten viel Ambivalenz und Offenheit im Spiel.
Ja, und abgesehen von seinen Sexabenteuern scheint er, was das allgemeine Verhältnis der Geschlechter angeht, auch erstaunlich moderne Ansichten zu vertreten.
Er veröffentlicht 1772 ein Pamphlet, in dem er argumentiert, dass Frauen die gleichen intellektuellen Kapazitäten hätten wie Männer, dass es ihnen nur an Training fehlen würde, und fordert entsprechend eine Revolution der weiblichen Erziehung und Bildung in Italien.
Ja, und das ist selbst für seine aufklärerische Zeit wirklich progressiv.
Schon progressiv. Das kann man auch daran erkennen, in welche Debatte er sich mit seinem Pamphlet einschaltet. Da geht es nämlich darum, dass sich Ärzte darüber auslassen, dass Frauen wegen ihrer Gebärmutter überhaupt nur zu einer geistig eingeschränkten Existenz fähig sein. Und das ist seine Replik darauf.
Ja, und da, im Vergleich dazu klingt dann ja Casanova quasi schon protofeministisch.
Ja, und an anderer Stelle aber macht er sich dann auch wieder über eine Freundin lustig, die eine Gelehrtenkarriere einschlagen will. Also, um es nochmal zusammenzufassen, ist es nicht einfach, ihn zu fassen. Ein Mann mit echten, schockierenden Abgründen einerseits und auch überraschend egalitären Denkweisen auf der anderen Seite, eben sehr ambivalent, wie wir gesagt haben.
Ja, und auch eine eben dunkel schillernde Figur. Und dazu passt, dass Casanova eines Tages verhaftet wird. Das hören wir jetzt. Kurz zur Erklärung, du bist gleich dran, Peter. Es tauchen in der Geschichte jetzt sogenannte Staatsinquisitoren auf. Das sind Männer, die zum Geheimapparat um den Rat der Zehn gehören, von dem wir eben gehört haben. Ja, mach einfach weiter, Peter, mit Casanovas Geschichte. Wir steigen jetzt wieder ein nach der Nacht mit der Nonne. Ein bisschen Zeit vergeht.
Anderthalb Jahre. Anderthalb Jahre danach, am 26. Juli 1755, fällt der Vorhang. Bei Tagesanbruch steht der Messer Grande, der oberste Büttel der Republik, in Casanovas Schlafzimmer, um ihn zu verhaften. Weshalb, kann Casanova nur vermuten. Einer der drei Inquisitoren, die seine Verhaftung befohlen haben, ist der Besitzer des Teatro Sant'Angelo, das die Komödien Chiaris spielt. Und Casanova hat, um einem Patrizier zu gefallen, die Anti-Chiari-Partei mit bissigen Alexandriner-Versen unterstützt. Jetzt, mutmaßt Casanova, rächt sich der mächtige Mann für die Kritik an seinem Dichter. Gewissheit bleibt ihm verwehrt. Es gibt keine Gerichtsverhandlung, keine Erklärung, nur einen Spitzelbericht über Casanovas Falschspielerei, seine Freigeisterei und seine Geschicklichkeit, sich bei den Leuten beliebt zu machen und sie zu betrügen. Denn Venedigs Frivolität vollzieht sich in strenger Ordnung. Aufrührer schüchtert die Republik mit Verbannungen, Foltern und Todesstrafen ein, mit den roten Laternen an den Gondeln der Staatsinquisitoren, mit einem Heer von Spitzeln, die Tag und Nacht Gassen und Kaffeehäuser durchkämmen. Löwenmäuler heißen die grimmigen Marmorgesichter mit den Briefschlitzen, die an den Mauern der Lagunenstadt die Denunziationen der Bürger erwarten. Wen Venedigs Zorn trifft, der wird zur Galeerenfron verurteilt und auf der Piazzetta vor dem Dogenpalast gebrandmarkt, erhängt oder im Kanal ertränkt. Vielleicht landet er auch im Gefängnis, in einem der 19 unterirdischen Kerker der Stadt oder unter den Bleidächern im Dogenpalast. So ergeht es Casanova. Er lässt sich fürs Gefängnis rasieren, wirft sich in Spitzenhemd und Ausgehfrack, als ginge es auf eine Hochzeit oder einen Ball. In den Bleikammern aber windet er sich unter Krämpfen und schmerzenden Hämorrhoiden. Er krümmt sich unter der niedrigen Decke, die ihn zum Buckel zwingt. Er leidet unter Hitze und Flöhen, Finsternis und Delirien. Die Ausläufer des Erdbebens von Lissabon, die am Allerheiligentag 1755 auch Venedig erzittern lassen, gaukeln ihm Befreiung vor. Der niederbrechende Palazzo, fantasiert er, hätte mich ohne den geringsten Schaden gesund, heil und frei auf das gute Pflaster des Markusplatzes werfen sollen. Ein anderes Mal gibt der Wahn ihm ein Toter liege neben ihm. Dabei ist es nur sein eigener, eingeschlafener Arm. Auf dem Dachboden, wo er sich täglich für eine halbe Stunde die Füße vertreten darf, findet er eine Eisenstange, kaum einen halben Meter lang. Er schmuggelt sie in seine Zelle, versteckt sie in seinem Sessel, wetzt sie mit einem Marmorbrocken zum Spieß. In wochenlanger Arbeit bricht er damit den Fußboden auf. Nachts leuchtet ihm ein Docht aus Deckenstoff, gespeist mit Salatöl aus einem Suppennapf. Zum Anzünden nimmt er Zunder, den ihm sein Schneider zum Schutz des Stoffs vor Achselschweiß in den Rockärmel genäht hat, sowie Schwefel, den er zur Linderung seines Hautausschlags bestellt, und Flintstein, den ihm der Wärter gegen angebliche Zahnschmerzen besorgt hat. In letzter Minute scheitert die Flucht. Kurz vor dem geplanten Ausbruch wird er in eine neue Zelle verlegt. Dort machen unzuverlässige Zellengenossen den Plan zum unmöglichen Hasardspiel. Da seine Zelle jetzt ständig durchsucht wird, tut er sich schließlich mit einem gefallenen Mönch aus der Nachbarzelle zusammen, dem er im Rücken einer Bibel sein Stemmeisen zukommen lässt. Dem Mönch gelingt es, die Decke seiner Zelle zu durchstoßen und von oben auch Casanova zu befreien. In der Nacht zum 1. November 1756, 15 Monate nach seiner Verhaftung, klettert Casanova mit seinem Komplizen auf den Dachboden des Gefängnisses. Von dort aus dringen sie bis zum verschlossenen Hauptportal des Dogenpalasts vor und wieder hilft ihm die Bühnenkunst. Er legt das Spitzenhemd an, setzt seinen goldbetreßten spanischen Dreispitz mit dem Federbusch auf, wirft dem Mönch seinen Mantel über und tritt ans Fenster des Flurs. Passanten, die glauben, dort sei ein Edelmann irrtümlich eingeschlossen worden, benachrichtigen einen Wächter, der dem Ausbrecherpaar die Tür öffnet. Casanova springt in eine Gondel, lässt sich ans Festland rudern und flieht über Bozen, Augsburg und Straßburg nach Paris.
Danke, Peter. Puh, was für ein Stunt. Das machen wir erstmal jemand nach. Casanova ist also auf der Flucht, raus aus der Heimat. Und da kann er auch bis auf Weiteres nicht so schnell hin zurückkehren, Jens Rainer.
Genau, das ist jetzt nicht mehr möglich, klar. Er macht aus der Not eine Tugend, wird jetzt zum Vagabunden, zum Abenteurer, mit einer sehr imposanten Liste von Stationen. Paris, hast du gerade schon angesprochen, Konstantinopel, Genf, Zürich, Wien, London, Moskau, Madrid, Warschau, St. Petersburg und so weiter.
Ja, das ist seine Grand Tour, die Grand Tour à la Casanova sozusagen.
Genau, nur dass er Venedig jetzt meiden muss. Klar, das ist das beliebte Ziel von vielen anderen Grand Touristen. Das kann er nicht anlaufen, aber tatsächlich imitiert er nun in gewisser Weise diese Europatournee der Adligen, in deren Kreisen er sich ja ohnehin so gern bewegt. Legt sich bald auch einen selbstgemachten Adelstitel zu, nämlich Chevalier de Saint-Gald, also Ritter von Saint-Gald.
Ja, also er ist auch ein guter Hochstapler. Er buhlt um Bewunderung, um Ansehen. Aber das muss er auch, weil er ja nicht bloß auf Reisen ist. Er braucht auch Geld, um seine Existenz zu sichern, auch wenn er nie irgendwo wirklich lange bleibt. Ja, und jetzt kommt spätestens zu diesem Zeitpunkt Casanova was zugute, das ihn eben auch auszeichnet. Er ist eben sehr neugierig und auch sehr gebildet.
Er ist sehr gebildet und erst, selbst wenn man seine eigenen Übertreibungen rausrechnet, wohl ein echtes Multitalent.
Ja, wir haben das mal zusammengetragen, was er da alles für Tätigkeiten, welchen Tätigkeiten er nachgegangen ist auf seiner Wanderschaft und überhaupt in seinem Leben. Und die ist wirklich unglaublich lang. Ich zähle mal auf. Astronom, Diplomat, Alchemist, Bodenreformer, Philosoph, Philologe, Marineoffizier, Schriftsteller, Orchestergeiger, haben wir vorhin schon gehört, Übersetzer, Ökonom, Historiker, Spion, Mitbegründer der französischen Staatslotterie, Herausgeber, Börsenhändler war auch, Kalenderreformer, Magier, Schauspieler und der letzte, den ich noch habe, ist professioneller Spieler.
Ja, Wahnsinn. Einiges sehr naheliegend. Anderes dann wilder Mix, den man nur verstehen kann, wenn man Casanova als so eine extrem schillernde Figur kennt.
Ja. Ja. Also der tingelt da jetzt durch die besseren Kreise Europas, spricht an Höfen vor, an Fürstenresidenzen, nimmt eben diese kurzfristigen Engagements an. Er trifft sogar den Papst und namhafte Monarchen wie den preußischen König und den englischen. Ja, er wird ein echter Networker, würde man heute sagen. In den Salons seiner Zeit, da bewundert man ihn für seine Eleganz und seine Eloquenz. Und man hört sehr gerne und mit wohligem Schauder die Geschichte von seiner abenteuerlichen Flucht aus den Bleikammern. Und dieses Kavaliersdelikt, das eilt ihm wirklich überall voraus, das macht ihn berühmt.
Genau, aber was man sagen muss, dieses Auftreten in den gesellschaftlichen Kreisen bei ihm hat eben durchaus auch Substanz. Es ist nämlich auch ernstzunehmende Wissenschaft, mit der er sich immer wieder befasst. Casanova bewundert Isaac Newton, gräbt sich ein, selbst in Physik und Chemie und Mathematik seiner Zeit, schleppt eine riesige Reisebibliothek mit sich rum, bis zu 100 Bücher. Bände, muss man ja sagen, damals. Und er liest zum Beispiel auch die Aufklärer, die Werke der Aufklärer, trifft sich sogar irgendwann mit Voltaire, dem großen Voltaire, mit dem er sich offenbar streitet und später nochmal in einem Brief nachtritt. Mhm. Aber sehr interessierter, gebildeter Mensch.
Ja, er kann auch Latein und Altgriechisch, Französisch sowieso, und Russisch, Deutsch und Englisch. Auch in seinem Fremdsprachenrepertoire genau. Dabei.
Also, sehr viele Fähigkeiten, aber trotz dieser Fähigkeiten bleibt sein Leben auf Wanderschaft ein unentwegter Drahtseilakt, auch eine Existenz an der Grenze zur Kriminalität. Oft geht es dabei um Geld, das er nicht hat, das er nicht zurückzahlt, weil er es verprasst hat. Immer wieder wird er auch verhaftet. In Paris, Stuttgart und Köln sitzt er im Schuldgefängnis, also wegen Geldschulden im Gefängnis. Aus Wien wird er ausgewiesen, auch aus Turin und Florenz, und in Rom und Barcelona laden ihn die Behörden auch vor.
Ja, in Madrid sitzt er ein, weil er Waffen irgendwie illegal besessen hat. In Polen muss er sich nach einem Duell sputen, das Land zu verlassen. Und aus London flieht er, weil dort ein von ihm ausgestellter Wechsel platzt.
Ja, und was ihn rettet, sind vor allen Dingen mächtige Männer, die er kennt, die ihm dann helfen, die seinem Netzwerk zuzurechnen sind. Und was ihn offenbar durch diese ganzen Krisen und Unwägbarkeiten zu tragen scheint, ist die ungebrochene Gunst der Frauen, die sein hungriges Ego stärken.
Ja, diese Affären, die sind sowas wie ein roter Faden in seinem Leben. Casanova ist ein Verführungsautomat, so beschreibt das Jörg-Uwe Albig in seiner Geschichte, von der wir hier ja immer nur Auszüge hören. Sonst wird es zu lang, ist auch schon ganz schön lang, ihr habt alles schon gut durchgehalten. Geht in Richtung Ende. Aber auch in Casanovas Liebesleben geht's irgendwann bergab. Und das hören wir jetzt, Peter.
Ja, erst eine Amour-Fou nämlich bringt schließlich den Motor ins Stottern. Es geschieht in der Nebelstadt London, wo Casanova der Tochter einer alten Bekannten aus Paris begegnet, der Kurtisane Marie-Anne Geneviève Augspuguer, genannt La Charpillon. Sie besitzt eine Schönheit, an der man schwerlich irgendeinen Fehler entdecken konnte, trügerisch umweht von jener Vornehmheit, die man im Allgemeinen nur durch hohe Geburt erwirbt. Gemeinsam mit ihrer Mutter und zwei Tanten verstrickt sie Casanova nun in ein Spiel von Lockung, Demütigung und Zurückweisung, erleichtert den verzweifelt Verliebten in 14 Tagen um mehr als 400 Guineen, um sich schließlich von Casanova in den Armen eines Barbiers ertappen zu lassen. Dieses Mädchen hatte von vornherein die Absicht, mich unglücklich zu machen, beklagt er sich später. Und sie hatte es mir sogar gesagt. Erstmals verliert Casanova, geschüttelt von Fieber und abgrundtiefer Traurigkeit, die Kontenance. Er zerreißt der Unerbittlichen das Hemd. Knapp hält er sich zurück, sie zu würgen. Ein anderes Mal setzt er ihr ein Messer an den Hals, erwägt sogar kurz den Einsatz eines jener Notzuchtstühle für 100 Guineen, die das Opfer automatisch fesseln und in eine Stellung bringen, die die Vergewaltigung erleichtert. Schließlich taumelt er zur Themse, um sich zu ertränken, zwei Pistolen im Rock und Bleikugeln in den Taschen. Auf der Westminster Bridge spricht ihn ein junger Londoner Playboy an, lädt ihn ins Cannon zum Lunch ein und holt ihn so ins Leben zurück. Casanova kauft einen Papagei, dem er nur einen Satz beibringt. Miss Charpillon ist eine noch schlimmere Hure als ihre Mutter. Das tut gut. Doch in diesem September 1763 erkennt der 38-Jährige, beginnt er zu sterben. Nicht nur die Damen wenden sich von ihm ab. Ich mochte mich noch so bemühen, die Frauen wollten sich nicht mehr in mich verlieben. Auch der Erfolg beim Glücksspiel lässt ihn von nun an im Stich. Bald ahnt Casanova, dass ich meine ganze Zeit vergeudet hatte. Und das bedeutete, dass ich mein Leben vergeudet hatte. 1774 erfährt er seine Begnadigung durch die Staatsinquisition seiner Heimatstadt. Mit fast 50 Jahren darf der müde Nomade nach Venedig zurückkehren. Doch diese Gnade ist Frucht der Verstellung. Casanova, der sich einst im Kerker schmachtend an die Spitze des Volkes geträumt hatte, um die Regierung auszutilgen und das Patriziat niederzumetzeln, dieser Casanova hat sich jetzt mit einer Jubelschrift auf die Venezianische Republik empfohlen, die noch die Bleikammern zum Sanatorium verklärt. Die Luft, die man dort atmet, ist gut und der Nahrung ermangelt es dort nicht, noch allen Bedarfs zum Leben. Doch in Venedig ist Europas Held plötzlich ein Niemand. Sein erfundener Adelstitel ist hier nichts wert. Unter dem Decknamen Antonio Pratolino muss er sich als Spitzel der Staatsinquisition verdingen, verfolgt für 15 Dukaten im Monat Verdächtige auf der Straße und Gespräche in Cafés, prüft Aktbilder in der Malerakademie und Bühnenstücke im Teatro San Benedetto. In einem Bericht über die extreme Freizügigkeit des Umgangs der Geschlechter gibt der Sünder jetzt den Moralapostel. Die Verderbtheit der Sitten schreitet von Tag zu Tag fort. Ein Tanzstück, das in leicht beeinflussbaren Gemütern einen gewissen Geist des Aufruhrs erregen könnte, meldet er an die Behörden. Das Ballett wird unter Todesandrohung für den Impresario verboten.
Danke. Ja, merkwürdige Kehrtwende, die Casanova da macht, aber es ist ja auch mehr als eine Kehrtwende, denn wie er selber andeutet, hier vollzieht sich der erste von zwei Toden des Casanova, den wir jetzt hier in etwas höherem Alter sehen.
Ja, zwei Tode, kann man so sagen. Hier stirbt der Hochstapler, der Mann der Tatkraft, des Sexappeals, des Exzesses, der ein Zeitalter verkörpert hat oder auch Teile davon. Hier stirbt auch seine Rolle um 50 herum, also mit dem Alter von etwa 50 Jahren. Das schreibt auch ein Biograf, beginnt Giacomo Casanova nicht mehr Casanova zu sein. Die Marke, das Deonym, man erinnere sich an den Anfang, heute Abend verschwindet.
Ja, sein Leben geht natürlich trotzdem noch weiter. Casanova, der findet schließlich Unterschlupf beim Grafen Josef von Waldstein. Der ist wie er Freimaurer. Die beiden sind also sowas wie Brüder im Geiste. Noch so ein Trend des 18. Jahrhunderts übrigens, die Freimaurerei. Waldstein, der lebt in Böhmen auf einem Schloss, Schloss Dux heißt das, unter anderem mit einem Bibliothekar für seine 40.000 Bücher, also sehr belesen der Mann. Und das wird Casanovas Altenteil. Also da verbringt er jetzt seinen Lebensabend.
Genau, er verbringt da seinen Lebensabend und wird quasi Bibliothekar dieses Grafen. Und so verläuft sein Leben auf einmal sehr eintönig und ereignislos. Er ist in der Provinz gelandet mit diesem eher staubigen Job, denn Böhmen ist in diesem Jahrhundert Provinz. Er schwimmt nicht mehr auf der Welle, eindeutig. Die Gäste und Bediensteten des Grafen nehmen ihn auch gar nicht mehr so richtig ernst, machen sich eher über ihn lustig, über seine übertriebene, zunehmend auch antiquiert wirkende Art. Und man kann sagen, er verbittert dort allmählich.
Ja, und das auch politisch, denn Provinz hin oder her, Casanova dürfte mitbekommen haben, was in Frankreich los ist, den Sturm auf die Bastille 1789 in Paris. Und ja, er ist zwar ein Freigeist in vielerlei Hinsicht, das haben wir jetzt ausführlich gehört, er ist sehr progressiv, aber eigentlich ist ein Mann, der die Aristokratie ja anhimmelt, also der das Ancien Regime und seine illustre Gesellschaft bewundert und gern Teil davon ist. Für ihn ist die Revolution darum eine, Zitat, verdammte Sache.
Ja, findet er nicht gut, ist insgesamt unzufrieden, politisch, persönlich, aber er findet auch so eine Art Gegengift für sich. Er schwelgt nämlich nun in seiner eigenen Vergangenheit. Und genau in dem Jahr der Französischen Revolution, also 1789 fängt er an, seine Autobiografie, die wir schon häufiger erwähnt haben, zu schreiben, wie besessen, 13 Stunden jeden Tag.
Ja, 1800 Manuskript-Doppelseiten sind es am Ende. Das ist also ein gewaltiges Werk mit dem Titel Histoire de ma vie, Geschichte meines Lebens oder auch Geschichten meines Lebens. Davon hatte er sehr viele, hat er viele erlebt. Also das Ganze war französisch verfasst. Das ist ja die Sprache der europäischen Elite. Ja, und sein Fleiß, der zahlt sich aus. Casanovas Autobiografie, die gehört zu den berühmtesten Memoiren überhaupt. Und sie ist natürlich eine der freizügigsten.
Und interessant ist auch, wie sie veröffentlicht wird. Ein bisschen müssen wir jetzt vorgreifen. Das passiert nämlich erst viele Jahre nach seinem Tod, 1822, und dann auch erstmal in einer gekürzten und deutlich entschärften Version. Und das Kuriose ist, dass sie als erstes auf Deutsch erscheint, in dem Leipziger Verlag F.A. Brockhaus, den manche vielleicht noch von dem früheren Lexikon kennen. Und das kommt so, dass Casanova wohl entfernte deutsche Verwandte hat, denen er das Manuskript kurz vor seinem Tod gibt, die es mit nach Dresden nehmen, aber erstmal nichts damit machen. Und deren Nachfahren wiederum brauchen irgendwann Geld und bieten dieses Manuskript dem Brockhaus Verlag an. Und kurz nach der ersten deutschen Fassung erscheint dann auch eine französische Ausgabe, also in Originalsprache. Das ist aber noch eine Raubkopie. Und im Verlauf der 1820er Jahre veröffentlicht dann auch Brockhaus die erste französische Fassung.
Aber fast sofort, wie könnte es anders sein nach diesem Release, da landen Casanovas Lebensbeschreibung auf dem Index der katholischen Kirche aus offensichtlichen Gründen. Und ja, der Ruf als Skandalwerk, der ist damit gesichert, den haben die Memoiren jetzt endgültig weg. Gelesen werden sie trotzdem oder vielleicht auch gerade deshalb. Im Lauf der Zeit bringt es das Werk auf 400 unterschiedliche Ausgaben in 20 Sprachen. Und jetzt dürfen alle mal raten, was das teuerste Werk war, das die französische Nationalbibliothek jemals angekauft hat. Haha, das sind natürlich die Memoiren von Casanova. Die waren zwischenzeitlich im Sächsischen Staatsarchiv in Dresden eingelagert. Und die gehen 2010 für 7 Millionen Euro nach Paris. Eine Menge Geld, aber wir verschweigen nicht, dass da noch so ein paar kleinere Casanova-Materialien im Preis inbegriffen waren.
Ja, aber ganz nach Casanovas Geschmack natürlich, sündhaft teuer, weltweit berühmt mittlerweile.
Ja, definitiv hat ihm das gefallen. Und als seine Memoiren erscheinen, ist auch aus seiner Heimatstadt, so wie ihm, endgültig ein Relikt geworden. Venedig hat seine Unabhängigkeit verloren, besteht aber wie ja, eine Art Zeitkapsel weiter und wird jetzt vollends zum Freilichtmuseum, zum Riesenfreilichtmuseum, muss man ja sagen.
Freilichtmuseum. Und wir tauchen jetzt noch einmal in Casanovas Leben ein. Es geht noch einmal zurück in die Zeit, als er im Schloss Dux in Böhmen sitzt und schreibt in seinen Memoiren. Ein letztes Mal, bitte, Peter.
Wie die Sonnenuhr zählt er nur noch die heiteren Stunden. Die Selbstzweifel der späten Jahre, das Altern seines Körpers, der schmachvolle Abschied aus der Heimatstadt, all das bleibt hinter dem Vorhang. Die wahre Liebe, beteuert er jetzt, ist die, der alle Lust fremd ist. Die Memoiren enden im Sommer 1774 in Triest, kurz vor der Rückkehr nach Venedig, denn vom Alter von 50 Jahren an kann ich nur Trauriges berichten. Die Autobiografie wird... Ich sage jetzt nicht so. Die Autobiografie wird sein einziger literarischer Erfolg, lange nach seinem Tod. Entweder bin ich nicht für Venedig gemacht oder Venedig ist nicht für mich gemacht, schreibt Casanova, oder beides. Doch auch, wenn er mit der Serenissima immer wieder in Konflikt geraten ist, so getreu spiegelt er sie, dass selbst sein Schicksal mit dem Venedigs verknüpft scheint. Als die Republik dem Untergang entgegengeht, sinkt auch sein Stern. Der letzte Karneval der Republik, 1796, Napoleon Bonaparte steht schon auf ihrem Territorium, ist ausgelassen wie keiner zuvor. Im Mai 1797 besetzen 4000 französische Soldaten die Stadt. Die Revolution erklärt die Privilegien der Patrizier für abgeschafft, pflanzt auf der Piazza den Freiheitsbaum auf. Der letzte Doge, Lodovico Manin, dankt am 12. Mai 1797 ab. Er ist nur ein Jahr jünger als Casanova. Im folgenden Jahr stirbt der greise Abenteurer auf Schloss Dux, 73 Jahre alt. Die Welt hat ihn vergessen. Erst gut anderthalb Jahrhunderte später wird der vollständige Text seiner Memoiren erscheinen und Casanovas Name wird zum Markenzeichen werden, das einem ganzen Typus dem Stempel aufdrückt. Der Tod ist ein Ungeheuer, hat er geschrieben, das einen aufmerksamen Zuschauer aus dem Welttheater vertreibt, noch bevor das Stück, das ihn ungemein fesselt, zu Ende ist. Jetzt holt er den Schauspieler und das Publikum ist längst nach Hause gegangen.
Aber ihr seid noch da, das freut uns sehr. Ihr habt lange durchgehalten, vielen Dank dafür, bei unserer ersten Live-Folge. War vielleicht ein bisschen weniger Verbrechen der Vergangenheit als sonst, aber dafür sehr viel Leidenschaft der Vergangenheit sicherlich. Ja, ein großer Dank geht an dich, lieber Peter. Das war super. Wie hat doch mal eine Hörerin sinngemäß kommentiert irgendwo? Du könntest ihr auch das Telefonbuch vorlesen.
Ja,
ja, das wäre...
Ja. Lieber sowas.
Wäre vielleicht mal ein lustiges Experiment. Vielleicht können wir ein historisches Telefonbuch finden. Aber nein, das planen wir natürlich erstmal nicht in nächster Zeit. Aber dafür viele neue Folgen.
Genau. Also auch von mir natürlich und von uns beiden vielen Dank an dich, Peter. Wir danken auch in Abwesenheit Jörg-Uwe Albig, dem Autor der Geschichte, dass er uns
auf
mit nach Venedig genommen hat. Wir danken dem Universum Bremen, dass ihr uns eingeladen habt, dass wir hier sein konnten. Es war sehr nett.
Ja. Ja, wir haben uns sehr wohl gefühlt hier. Vielen Dank auch von mir für die Einladung. Und wer mehr von uns hören möchte, Verbrechen der Vergangenheit, gibt es natürlich auf allen bekannten Podcast-Plattformen, wiss.de. Und dann gibt es noch einen anderen Podcast von uns mit Peter Kempfes Stimme. Der heißt Menschen, die Geschichte machten. Und wir haben gerade eine kleine Podcast-Serie mit dem Titel Germanen gegen Rom produziert, die schildert und rekonstruiert den epischen Kampf zwischen Germanen und Römern, inklusive Varusschlacht natürlich, und auch den legendären Vandalen, die kommen dort vor. Das könnt ihr bei Geo Plus hören. Und dann gibt es natürlich noch unser Heft. Die aktuelle Ausgabe habe ich mitgebracht, hier. Bisschen Werbung muss sein. Die erscheint alle 2 Monate, gedruckt und auch digital kann man das nachlesen. Und vielleicht ist ja mal ein Thema für euch dabei.
Ja, das war er, unser erster Live-Auftritt mit Verbrechen der Vergangenheit im Universum Bremen. Damit verabschieden wir uns in die Weihnachtspause. Ich wünsche allen schöne Feiertage, einen guten Start ins neue Jahr. Ja, und fände es großartig, wenn ihr auch in 2026 Verbrechen der Vergangenheit weiterhört. Macht's gut bis dahin. Tschüss.
Werbung.
Manche Fälle enden nicht mit Applaus. Sie enden mit einer Wahrheit, die man ein Leben lang mit sich trägt. Ich habe sie aufgeschrieben, damit sie nicht vergessen werden.
Und diese Geschichten hört ihr bei Crime Tales, Verbrechen im Nebel, neue Sherlock Holmes Folgen, jeden Freitag, überall, wo es Podcasts gibt.
Werbung Ende.